gibt so ein Heilungsbad, dass wenn zum Beispiel die Geburt ein wenig traumatisch verlaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass es vielleicht zum Ende hin ein bisschen schwierig wurde oder aber auch es zu einem Kaiserschnitt kam, dann kann man dieses Gefühl der Geburt wieder hochholen. Und dazu macht man eben den Raum, in dem die Frau, die Wöchnerin liegt, ganz richtet man schön her, macht schönes Licht, sorgt vielleicht für ganz schöne Klänge um sie herum und badet dann entweder in Anwesenheit ihrer oder eben in einem anderen Raum den Säugling. Mhm. Die Frau ist nackt im Bett und legt dann diesen nassen Säugling direkt kommend aus dem Heilungsbad sozusagen auf die Brust, auf die nackte Brust der Frau. Mummelt die dann ganz dick ein in Tücher, gibt vielleicht noch so ein bisschen Körperdruck links, rechts und verlässt dann den Raum.
Herzlich willkommen beim Gefühlsecht-Podcast, unserem Lieblingspodcast, wie immer in der gewohnten Rollenverteilung und mit den gewohnten Menschen. Bevor es aber mit uns losgeht, mit dem Podcast losgeht, kommt unser heutiger und seit einigen Wochen schon für die ganze Vorweihnachtszeit sehr, sehr praktischer Werbepartner, Mersor, M-E-R-S-O-R. Und ich bin gerade völlig hin und weg. Caesar, reich mal dein Buch rüber gerade. Caesar war schneller. Könnte auch daran liegen, dass mein Budget vor Weihnachten immer etwas enger ist. Aber Caesar war schneller und hat eine Lederhülle für das Leuchtturmheft, in dem du immer zuverlässig...
Notizbuch, so DIN A5 ist das, glaube ich. Und das kann man austauschen.
Hast du gekauft, graviert mit dem Namen vorne in goldenen, also das nennt man, glaube ich, Embossing, wenn das so richtig eingeprägt ist, in Goldbuchstaben. Und ich bin mal wieder, ich habe schon einen Schlüsselanhänger ja von denen, den ich unfassbar von der Qualität fand. Und ich bin wieder beeindruckt von der Qualität. Mhm. Die Farbe ist tatsächlich auch super schön. Ja, sag mal, was hat das gekostet?
Ja, da bin ich nicht so gut. Aber es gibt im Moment 20% über Gefühlsecht X20. Das gebt ihr ein beim Rabattcode, sodass es dann, ich weiß gar nicht, 70, 80 Euro war. Aber das Tolle finde ich eben...
Na gut, 20% ist ja auch relevant, ne? Das ist ja nicht 1,50 Euro, sondern...
Genau. Ja. Und wir haben so viele Journals, Tagebücher, Notizbücher. Und du kannst jedes Buch... da einfach reinschieben und hast damit immer dein eigenes Buch. Dieses Leder fühlt sich super schön an. Schön. Mhm. Hast du kleine Dinger, wo du hinten noch was reinstecken kannst, holst das aus deiner Handtasche und bist ganz vorne.
Ja, also ich werde da auch zuschlagen, gebe ich dir jetzt schon Brief und Siegel. Genau. Also Mersor, M-E-R-S-O-R, ein Online-Shop für... Geschenke jeglicher Art, personalisierte Geschenke.
Ja, hochwertig.
Hochwertig, gut Leder, Ledergeschichten, Schmuck gibt es, glaube ich, auch. Und beim Rabattcode nicht vergessen, Gefühlsecht 20 einzugeben.
X20. Und dann kannst du ein bisschen mehr bestellen, weil es wird einfach unterm Strich immer günstiger. Und schickt es auch an eure Freunde. Ich habe jetzt einfach auch eine ganze Batterie über WhatsApp geschrieben und haben mir schon so süß geantwortet. Wow, cool, wusste ich gar nicht, danke.
Ja, und die beiden Gründerinnen, also in dem ganzen Female Empowerment, muss man auch sagen, zwei unfassbar tolle Gründerinnen, Lisa und Stella. die sich da einfach sehr reinknien. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also, happy shopping.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Caesar Trautmann
und Katinka Magnussen. Caesar macht noch ihr Handy aus.
Ich kann das gar nicht erkennen. Schön.
Und unserem wundervollen Gast Tessa Lütten. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke.
Liebe Tessa, wir haben heute Morgen schon... Wo fange ich an? Wir haben heute Morgen schon gescherzt, die Mondfinsternis ist in vollem Gange, jetzt gerade. Mhm. Wir sind beide auf Zinne, kleben irgendwo, haben schon in alle Richtungen geschrien heute Morgen. Mhm. Alles platzt auseinander überall und wir haben gesagt, wir werfen uns mal bei dir auf den Arm, wenn du gleich herzlich da bist.
Ich nehme euch gerne an meine Brust.
Du, und alle anderen Hörer auch, wollen das also in der Sekunde
auch. Ihr dürft
auch.
Jetzt auch alle auf den Arm.
Machen wir.
Ich habe dich vor einigen Jahren schon auf der Straße gesehen. Unsere Kinder waren in derselben Kita, da hatten wir aber gar nicht so viel Kontakt. Ich glaube, ihr wart auch nur ganz kurz da.
Richtig.
Und du bist mir trotzdem aufgefallen hier immer in den Straßen. Du hast drei Kinder.
Genau.
Und eine, also du schiebst deinen Kinderwagen mit so einer Ruhe durch die Gegend und diese drei Kinder sind da irgendwie wie so kleine Satelliten, schweben die da um den Kinderwagen drum. Und ich habe dazu recht, wie in Gottes Namen geht das, dass du dabei so eine Ruhe ausstrahlst. Und vor einigen Wochen kamen wir mal ins Gespräch, durch Zufall.
Ja.
Und dann sagtest du, du bist Doula und Mütterpflegerin.
Genau. Ja.
Und da war ich so, okay, that makes a lot of sense.
Jetzt wird alles klar.
Jetzt wird alles klar. Und ehrlicherweise weiß ich nicht mal genau, was eine Doula macht. Mhm. Und das Wort Mütterpflegerin, also wenn ich jetzt an meine Tochter, an meine erste Geburt und Zeit danach und an meinen Sohn denke, dann frage ich mich, Mütterpflegerin, das Wort, also das gab es irgendwie bei mir gar nicht. Ich hätte auch nicht danach gesucht, glaube ich. Ich hätte aber auch gar nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, irgendwie gedacht, dass ich da was brauche, weil ich aus so einem, ja, vielleicht auch, mir war irgendwie, also das Kind kommt und dann ist das da und dann muss ich das alles irgendwie wuppen. Mhm. Also ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass mir da irgendwas, ja, dass ich auch Hilfe haben darf oder Unterstützung haben darf, unabhängig von dem Baby, wofür die Hebamme da war. Jetzt lasse ich euch zu Wort kommen. Was macht eine Doula? Was macht eine Mütterpflegerin? Wie bist du in den Beruf gekommen? Was machst du da genau?
Fangen wir doch mit einer Frage an. Welche möchtest du denn oben haben?
Was macht eine Doula?
Was macht eine Doula? Ja, also vielleicht verbinde ich schon mal direkt so ein bisschen die Begrifflichkeiten Doula und Mütterpflegerin, denn sie haben sehr, sehr viele Überschneidungspunkte. Die Doula ist eigentlich eher aus der Richtung Amerika und England zu situieren, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen weltlich einordnen wollen.
Aber der Begriff selber, kommt der jetzt aus dem Amerikanischen?
Nein, der ist altgriechisch und bedeutet an sich übersetzt Dienerin, Helferin der Frau. Und die Mütterpflegerin ist eigentlich ein Berufsstand, der aus den Niederlanden kommt. Also in den Niederlanden ist
jetzt, wo du das sagst, witzig, da habe ich ja studiert. Ach, und meine beste Freundin hat zwei Kinder bekommen und die bekommen automatisch mit der Geburt zu Hause jemand, der den Haushalt macht.
Richtig.
Der unterstützt, einkauft, Haushalt macht.
Richtig, ja. Das sind die Mütterpflegerinnen.
Ja, guck mal.
Und die Mütterpflegerinnen sind von der von dem Aufgabenfeld her relativ weit gefasst. Also man kann sowohl im Haushalt einfach unterstützend da sein, man ist aber eben auch einfach für die Familienfindung, Bildung da. Man weiß ganz, ganz viel über gewisse Abläufe, also auch körperlicher Art, die nach der Geburt eintreten können.
Bei der Frau.
Bei der Frau, richtig.
Sag mal so ein paar.
Es kann sein, dass die Hormone, wenn man jetzt mal klein anfängt, so einkicken, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und tagelang nur noch weinen möchte. Und dass man einfach da vielleicht Unterstützung braucht im Sinne von, ich bin für dich da, erzähl mal, ich höre zu,
ja, ich fange dich auf.
Absolut.
Das kann irgendwie sein.
Total, total. Ich glaube, es hatte eigentlich fast jede Frau, die ein Kind geboren hat, in welcher Intensität auch immer.
Das kann ja sonst auch in die Psychosomatik relativ schnell gehen. Also ich hatte an Tag 5 eine Brustentzündung.
Auch das kann sein.
Mit 400 Grad
gefühlt. Ja.
Und so weiter. Da erzähle ich nachher vielleicht noch ein paar Einzelheiten, aber jetzt erstmal du weiter.
Genau, also auch das kann natürlich sein. Das sind dann schon schwerere Grade, sage ich jetzt mal, die in einem Wochenbett einfach auftreten können. Auch dafür sind wir da, um sowas eventuell einfach also benennen zu können, dürfen wir es nicht. Also wir dürfen nicht diagnostizieren als Mütterpflegerin. Dafür sind immer die Hebammen da oder die Ärzte. Aber wir können es eben einfach erkennen und entsprechend weiterleiten.
Ist ja auch völlig wurscht, wie es heißt.
Genau.
Also es geht ja nur darum, Hilfe zu haben und nicht alleine zu sein.
Genau.
In diesem, was da so alles an Veränderungen, sage ich jetzt mal, als banale Überschrift.
Ja, da sagst du was ganz Schönes. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und wir sind auch dafür da, um Geschwisterkinder vielleicht so ein bisschen mit aufzufangen, in die neue Situation einzubetten, uns auch einfach den Geschwisterkindern mal anzunehmen. Ganz oft ist es für Zwillingsmamas oder Zwillingsfamilien eine unfassbare Hilfe, wenn eine Mütterpflegerin einfach mit dabei ist und das fehlende Paar Hände ist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, eine Mütterpflegerin bei sich irgendwie mit einzubauen,
Es gibt aber eben auch einfach Fälle, wo es diagnostisch einfach nicht anders möglich ist, weil einfach aufgrund eines Geburtstraumas die Mama nicht imstande ist, sich um das Baby zu kümmern oder um den Rest der Familie.
Was heißt das? Dass
das die Geburt
so traumatisch war, dass...
Auf der einen Seite könnte es zum Beispiel sein, auch wieder jetzt vielleicht kleiner gedacht, ein Kaiserschnitt und sie kann einfach nicht in dem Sinne heben,
aufstehen,
sich ums Kind kümmern, wie sie es vielleicht gerne möchte. Und es können natürlich auch größere Geschichten sein, dass einfach vielleicht durch einen enormen Blutverlust der Kreislauf so nicht da ist oder eine Post-OP irgendwie, also eine postnatale OP stattgefunden hat, weshalb die Mutter nicht so da sein kann für die Familie. Und auch dann ist es einfach großartig, um dieses Berufsfeld Mütterpflegerin zu wissen, was ganz viele nicht tun.
Und es gibt es ja im Zweifel nach wie vor, also das, was jetzt, also ich habe vor 24 und 26 Jahren ein Kind bekommen, da war das noch ein bisschen normaler, dass die Männer eben auch nicht zu Hause waren.
Richtig.
So. Und heute sind viele Männer, nehmen sich ja auch die Zeit, viele Väter oder frische Väter nehmen sich ja häufig die Zeit, aber das kann man auch nicht ewig machen, weil das Leben geht ja irgendwie weiter.
Genau.
Ja, ich finde auch, also das war bei uns war das so und das ist im Rückblicken auch ein bisschen Fluch und Segen, weil auf der einen Seite ist es ganz toll, jemanden zu haben. Auf der anderen Seite hat man ja vorher vielleicht auch nicht so viel Zeit zusammen verbracht. Und also da muss man schon auch sehr viele Felder plötzlich neu definieren.
Genau.
Und zusätzlich zu
alle.
Ja, alle müssen ganz viele Felder neu definieren. Also die Männer, das Baby sowieso, die Mutter, die Geschwister.
Ja, irgendwie war mein Satz aber früher, dass eben nach der Geburt des ersten Kindes ist nichts mehr so, wie es vorher war.
Nee, das ist korrekt.
Und das stimmt.
Also das ist wirklich einfach der Versuch eines neutralen Satzes. Also ich will das gar nicht werten, aber gefühlt war nichts so wie
es war
vorher. Und eigentlich wird auch alles anders. So,
natürlich dreht sich die Welt
weiter. Nee, und die Welt dreht sich weiter und ich bin nach wie vor die und die Frau mit den und den, weiß ich nicht was, Charaktereigenschaften und so weiter und Erfahrung. Ja, aber das ist schon die bahnbrechendste Erfahrung.
Absolut.
Ne? Also und für noch, Väter ja auch, aber jetzt bleiben wir mal bei den Müttern, weil du bist die Mütterpflegerin.
Genau. Und noch mal, vielleicht um zurückzukommen zu diesem Thema Vaterschaft oder Väterschaft, wie man es nennen möchte. Es ist ganz toll, um diese Möglichkeit, dass den Vätern das eingeräumt wird. Und ich bin mir sicher, dass viele das auch ganz, ganz toll annehmen. Nichtsdestotrotz wird meistens dabei verkannt, dass dieses Kümmern um die frisch gebackene Mutter eigentlich ja auch in diesen Aufgabenbereich fällt. Und das ist eben ganz oft nicht der Fall. Dann wird versucht, an allen Ecken und Enden irgendwie das gerade hochzuhalten, also dass das Essen im Kühlschrank ist, dass die Wohnung vielleicht halbwegs aufgeräumt ist, dass die Wäsche gemacht wird, dass irgendwie alles sozusagen, also so diese äußeren Faktoren, wodurch ein Haushalt besteht, dass sich dafür gekümmert wird. Aber so dieses richtige Kümmern der Mutter, das ist eben
um die Mutter.
Genau, das ist eben oft nicht gegeben.
Nee.
Und das ist so ein bisschen immer so mein Credo. Ich spreche mal gerne vom Halten und gehalten werden. Also so dieses, nicht nur das Baby möchte gehalten werden, die Mama möchte vielleicht auch einfach mal gehalten werden.
Ja, ich
und das ist
schon
ganz wichtig.
Wollen wir eine Runde abheulen, Cesar?
Ich habe ja mit dir schon telefoniert vor ein paar Wochen und ich weiß, glaube ich, nicht, es hat nicht besonders lange gedauert. Da dachte ich, pass auf, das wird jetzt schlimm.
Weil das darf schlimm werden.
Ja, ich kriege das überhaupt nicht auf die Kette. Du hast auch schon Tränen in den Augen, Entschuldigung. Bei dir ist ja erst 8 Jahre her. Aber ich glaube, ich habe zu dir gesagt, ich kann das, also ich will da jetzt gar nicht so richtig hinfühlen, weil das kann ich aber sagen, wenn ich dich oder jemanden wie dich gehabt hätte vor 26 Jahren, ich würde mal ganz mutig behaupten, mein Leben wäre anders gewesen. Und anders geworden auch.
Ja.
Müssen wir jetzt nicht alle anfangen zu heulen. Aber das ist schon Wahnsinn. Vielleicht geben wir so einen kleinen Hint doch mal in die Geschichte, wie es einfach über ganz viele Jahre gewesen ist.
Richtig.
So, und das haben wir ja in ganz vielen Folgen auch schon besprochen oder angesprochen, was das auch für Konsequenzen aller Art, aller Couleur für uns alle so gehabt hat. Und ich habe heute Morgen mit meiner Schwester telefoniert, die in Amerika damals, ein Jahr nach mir, das erste Kind bekommen. Mhm. Also meine Kinder sind 96 und 98 geboren. Und dann habe ich ihr erzählt, dass du heute kommst und dass ich das so berührend finde und so weiter. Und da sagte sie, oder dann sagte ich nur, Mensch, Biene, wenn wir das gehabt hätten und so weiter. Und dann sagt sie, sag mal, geht's noch? Und sie sagt, ich wusste gar nicht, selbst wenn ich gewusst hätte, dass es so etwas gibt, ich hätte es gar nicht gefühlt. Dass ich das brauchen könnte.
Ja.
Okay, Punkt. Also, und dann erstmal weiteratmen und das können wir auch gar nicht aufholen. Aber wir, also ich gebe mir nach wie vor große Mühe, das irgendwie aufzuholen.
Es macht einfach viel mit einem. Also dieses Thema Schwangerschaft, Geburt und in die Mutterschaft hineinwachsen, das ist ja... Es ist ja eine Transformation. Man ist ja nicht einfach nur plups schwanger und bups Geburt und ach, zack, ist da jemand, um den Moment
sich kümmern. Ja gut, manchmal schon plups schwanger.
Definitiv, aber nach dem Plups kommt oft eine ganz, ganz große Gedankenkette. Und ja, ich finde so diese Begrifflichkeit der Transformation, die beschreibt das so ganz schön, weil es ist eben ein weiter Weg und ein großer, langer Weg. Mhm. Und die meisten schließen ihn nicht mit dem Leben ab, so richtig. Wir bleiben einfach immer Eltern. Ja. Ob wir wollen oder nicht. So schön es ist.
Das ist ja die einzige Entscheidung im Leben, die wir nicht rückgängig machen können.
Richtig.
Alles andere können wir verändern, abbiegen.
Richtig.
Trennen, lösen, nochmal von vorne.
Genau.
Aber das?
Nicht.
Das nicht, genau. Das ist ja auch gut so. Was hast du denn selber für Erfahrungen gemacht oder was hat deine Mutter dir vorgelebt?
Also ich komme eigentlich aus einem ganz, ganz klassischen Stall, sage ich mal.
Ja, echt?
Ja. Mein Vater hat gearbeitet und meine Mutter war zu Hause. Mhm. Auch bis wir aus dem Haus waren.
Mhm. Wie viele wart ihr?
Zu zweit. Mhm. Ich habe noch eine Schwester, die ist 15 Monate älter als ich.
Oh. Mhm.
Vielleicht so eine ganz nette Side-Story. Ich war das, ich war ja, also oder nicht jahrelang, das ist Quatsch, ich war monatelang das Tumorkind, weil meine Mutter davon ausgegangen ist, sie kann nicht schon wieder schwanger sein.
Ja.
Sie hat ja gerade frisch entbunden.
Mhm.
Und das, was sich da irgendwie tut, das kann ja nur ein Tumor sein. Und aus Angst, eine ganz niederschmetternde Nachricht vom Arzt zu bekommen, ist sie nicht zum Arzt gegangen. Und dann,
oha, hat gedacht, hier wächst ein Tumor an mir.
Also ich weiß nicht, welche Hormone da quergeschossen sind, aber
da könnten wir eine eigene Folge draus machen.
Genau, es ist möglich. Und sie hat dann im April, ist sie dann doch mal zum Arzt gegangen und hat gesagt bekommen, also herzlichen Glückwunsch.
Und du bist wann geboren?
Im Juni.
Ich wollte sagen Mai, aber...
Nee, im Juni, Anfang Juni.
Mhm.
Hm. So, genau, also ich war guter Stoff auch für meine Schwester, um mich zu ärgern, aber das ist eine andere Geschichte. Also wir sind
das 15, ist aber der Klassiker, ne?
Ja, na klar.
Ja.
Also wir sind 15 Monate auseinander, sehr dicht beieinander.
Mhm.
Und meine Mutter war einfach zu Hause, aber ich habe sie im Zuge meiner... meiner Weiterbildung jetzt oder meiner Weiterentwicklung mal gefragt, wie das bei ihr war. Und sie hatte gesagt, ich hatte keine Hebamme. Ich war alleine im Wochenbett.
Und wie ging es ihr? Weil das muss ja nicht zwangsläufig doof sein.
Nee,
es
aber
mag
sie
auch
hat
welche geben, die das wirklich leichtfüßig und in ihrer Kraft und Fülle auch leben können. Das
absolut. Und ich würde auch sagen, meine Mutter gehört definitiv dazu.
Ja.
Das ist eine extrem starke Frau, aber sie hat schon selber gesagt, nachdem sie jetzt durch mich weiß, was es heute für Möglichkeiten für die Frauen gibt, hätte sie es sich auch einfach gewünscht.
Aber
so.
Mhm.
Also ich bin auch immer der Meinung, das Leid muss ja nicht erst komplett erfüllt sein, um dann sich Hilfe holen zu können, sondern man sollte eigentlich präventiv arbeiten oder denken, um einfach gewissen Möglichkeiten, die passieren können, aus dem Weg zu gehen.
Ich finde das, also ich denke jetzt gerade an meine Schwester, die im Sommer ein Baby bekommen hat, ihr erstes. Und die hat das eigentlich im Vorfeld auch ganz toll mit ihrem Mann so besprochen, ne? Weil da war klar, der ist dann da und der kocht eben auch. Und sie sagte, nee, Wochenbett heißt Wochenbett.
Mhm. Wochen im Bett.
Ja, und sie hat wirklich im Bett gesessen und hat sich da bedienen lassen.
Ja,
und
das ist großartig. Erzählt. Ich hatte Schnappatmung.
Und, ja, ich hatte auch Schnappatmung. Also ich fand es toll und ich war dann da. Und klar bin ich dann auch mit ihr und möchte auch kurz das Baby sehen und halten. Und habe mich dann aber auch so ein bisschen in das gestürzt, was halt da im Haushalt zu tun war. Ne? Sauber machen, mal Geschirrspüler ausräumen, solche Sachen. Und ich will mir da jetzt nicht so auf die Schulter klopfen, aber das ist genau das, was ich damals, glaube ich, auch gebraucht hätte.
Klar.
Und jetzt denke ich gerade so an, jetzt sind hier bei uns im Haus auch Babys immer am Kommen und Gehen und da stürzt sich ja, und bei uns selber auch, es stürzt sich ja die Verwandtschaft auf ein. Mhm. Alle Freunde klingeln Sturm, weil jeder möchte das Baby halten. Mhm. Die wenigsten kommen ja mal auf die Idee zu sagen, wo kann ich eigentlich mit anpacken?
Genau. Ist das so oder ist das nicht und heute unter guten Freunden auch so?
Und viele sagen vielleicht auch, aber nee, das schaffe ich schon. Also dieser Funktionsmodus ist ja auch nach wie vor drin. Also ich hätte das damals, glaube ich, auch nicht zugelassen, wenn eine Freundin hier gestanden hätte und gesagt, so, ich mach mal sauber und ich räume mal den Geschirrspüler auf. Mhm. Also ja, unter guten Freunden ist das bestimmt da, aber ist das die Ausnahme oder ist das eher Regel?
Ich würde sagen, dass wirklich richtig gute Freunde, da ist es nicht die Ausnahme, aber wie viel mögliche Zeit kann dieser gute Freund oder die zwei, drei wirklich engen Freunde aufbringen, um so da zu sein, dass es dann auch wirklich das abfedert. Mhm. Ne? Also weil gerade in diesen ersten vulnerablen Wochen ist es einfach ganz arg wichtig, dass man kontinuierlich einfach da ist und unterstützt. Da ist natürlich, wenn dann mal irgendwie die Freundin zu Besuch kommt und einmal schnell was mit wegmacht, das ist großartig.
Ja, aber das hilft ja nicht. Aber das ist ja nicht lang. Also es ist schön für den Moment.
Genau,
aber,
genau.
Ich muss nochmal zurückspringen. Also jetzt unabhängig von der Tumorgeschichte, wo ich immer noch, also da müssen wir wirklich eine separate Folge draus machen. Das ist ein anderes Thema. Jetzt springen wir mal 18, 19, 20 Jahre weiter. Mhm. Du kommst von der Schule und wusstest da schon, dass du das machen willst? Oder hast du, wie kam das, dass du da so reingerutscht bist?
Ich hatte immer eine Affinität zu Kindern. Mhm. Also habe immer gerne auch auf Kinder aufgepasst und fand dieses Thema immer spannend und habe dann nach der Schule ganz klassisch erstmal studiert, Germanistik und Geschichte, und wollte eigentlich in die Grundschule.
Yay.
Ja, und habe dann über ein Praktikum relativ schnell festgestellt, das ist nicht der Ort, an dem ich sein möchte.
Aber du hast nicht auf Lehramt studiert.
Ich habe damals schon den neuen Studiengang belegt. Das war Bachelor und Master.
Ach, das gibt's sogar da.
Ja. Entschuldigung. Mhm. Und da konnte ich relativ schnell, also schon im zweiten Semester, den anderen Weg einschlagen, sozusagen, ohne das Studium verlassen zu müssen. Und bin dann danach erstmal, also ich habe 10 Jahre jetzt PR gemacht. Also ich war in einer Agentur und habe für Mode, Beauty und Lifestyle
PR gemacht. Ist auch wichtig.
Absolut.
Mhm. Pflegt die Mütter auch.
Auf eine gewisse Art und Weise, definitiv. Mhm. Und es war auch ein schöner und wichtiger Schritt in meinem Leben. Ich will den nicht bereuen, überhaupt nicht. Aber mit der Geburt meiner ersten Tochter habe ich relativ schnell gemerkt, das kann es irgendwie nicht gewesen sein und ich brauche so ein bisschen mehr.
Die ist jetzt wie alt?
Die ist jetzt 10. Mhm. Ich brauche ein bisschen mehr Futter. Ich brauche ein bisschen mehr was fürs Herz, ein bisschen mehr.
Weil du es selber auch vermisst hast?
Ja, ja. Und dann ist meine Schwester vor 6 Jahren nach Amerika ausgewandert, nach New York, und wurde schwanger und hat natürlich eine Doula an ihrer Seite gehabt und hat aufgrund dieser Erfahrung dann zu mir gesagt, weißt du was, Tessie, ganz ehrlich, das bist halt voll du.
Ach, wie süß.
Ach, süß. Oh, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper.
Ich
fange
schon wieder gleich an.
Ja, wie, also so schön, dass sie dich, also vor allen Dingen nach der gepiesackten Tumorgeschichte, dass ihr so eng seid, dass sie das so auch zum Punkt bringt.
Total. Es war ganz, ganz schön und ich habe es erst belächelt, weil ich dachte, na komm, Lula ist in Deutschland, ich weiß nicht. Also. Und dann habe ich mich so ein bisschen reingefuchst in das Thema und habe ganz, ganz schnell einfach einen Narren dran gefressen und habe so für mich gedacht, das muss es irgendwie sein. Das war damals, als ich mich da so ein bisschen reingetüdelt habe, dann aber vielfach wirklich dieses Thema Geburt abdeckend, also die Geburtsdoula. Mhm. Und mir fehlte dann immer noch so ein bisschen dieses und dann danach.
Differenzier nochmal Geburtsdoula von, also
der Wochenbettdoula.
Ja, okay, also, das eine ist wirklich die Geburt, genau. Also du gehst mit der Mutter in den Kreissaal.
Richtig, ich begleite die Geburt.
Aber die Mutter begleitest du. Du bist ja nicht die Hebamme.
Nein,
da ist dann eine Doula und eine Hebamme.
Genau. Definitiv.
Also falls ich nochmal irgendwann ein Kind bekomme, ich mache auf jeden Fall eine Doppelbuchung.
Sehr gut.
Ich buche das jetzt schon mal für meine Enkelkinder.
Finde ich auch großartig. Also,
beziehungsweise für meine Schwiegertöchter dann.
Genau, also eine Doula darf zu keiner Zeit medizinisch eingreifen. Es ist eine mentale Stütze.
Emotional vor allem.
Eine emotionale Stütze und vor allem eine bekannte Größe einfach in dieser außerordentlichen Situation dieser Frau, weil man sich einfach vorher schon kennenlernt.
Hast du dann genauso Rufbereitschaft wie eine Hebamme?
Ja. Ja. 10 Tage
und du gehst dann also mit der Hebamme Hand in Kreißsaal und der eine kümmert sich, ich sag mal, um das Baby und der andere im Idealfall und der andere sitzt daneben und...
Genau, meistens wirst du schon so kontaktiert von der werdenden Mutter, dass man eventuell sich sogar noch zu Hause trifft und zu Hause einfach eine gewisse Zeit zusammen ist und diese Wehen gemeinsam begleitet und dann zusammen in die Klinik fährt oder ins Geburtshaus oder tatsächlich auch eine Hausgeburt begleiten darf. Und dann ist ja in der Klinik oder auch in der im Geburtshaus ist ja dann einfach das Team an Hebammen und Ärzten vor Ort, die dann medizinisch einfach alles abdecken. Und für alle Belange der werdenden Mutter bin ich dann da.
Oh. Sorry.
Alles gut.
Das habe ich mir schon gedacht. Oh Gott, Gott ist irgendwie, ich kann keine Garantie übernehmen.
Ja,
das, ja, wie schön.
Ja, richtig.
Ja.
Genau.
Ja. Was für ein Segen.
Ja, ja, wenn man das für sich, also ich bin immer ganz stolz auf die Frauen, die mich kontaktieren. Wenn die
das für sich in Anspruch nehmen.
Richtig, und wenn die einfach schon auch so früh erkannt haben, dass sie das brauchen. Das ist auch einfach eine ganz, ganz tolle Größe. Das erkennt nicht jede Frau.
Nö. Aber hast du dann so Vorbereitungskurse?
Auch, genau. Also ich habe dann, um nochmal wieder den Bogen zurückzuspinnen, quasi wie ich an dieses ganze Thema gekommen bin, habe dann überlegt, ich brauche auch was fürs Wochenbett. Und über diese Recherche bin ich dann auf das Thema der Mütterpflege gekommen und habe dann weiter überlegt und habe gesagt, okay, ich möchte irgendwie diesen Bogen rund drehen und möchte am liebsten auch schon in der Schwangerschaft richtig unterstützen können, vorbereiten können auf die Geburt. Und ich möchte im besten Falle auch irgendwie danach noch für die Mamas und die Babys in Form von Babykursen irgendwie da sein können. Und habe dann über meine eigenen Geburten die Ausbildung zur Kursleiterin für Hypnobirthing noch gemacht. Das ist einfach eine spezielle Form der Geburtsvorbereitung.
Was ist das noch genau? Erzähl mal für alle, die das nicht...
Hypnobirthing ist eine Geburtstechnik oder eine Geburtsphilosophie, mit der du in die Geburt gehst. Das sind verschiedene Atemtechniken, die dich dazu befähigen, in einen so entspannten Zustand zu gelangen, der dir ermöglicht, im besten Falle komplett frei von Angst und in einem einfach gelösten Zustand zu entbinden.
Mhm. Also ich habe das bei meiner besten Freundin, die hatte eine doofe erste Geburt. Also auch in Holland, wir sind immer in Holland und die hat dann sich darüber auf die zweite Geburt vorbereitet und die lief quasi wie geschmiert,
schön.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Also das es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich wusste um die Methodik damals leider noch nicht. Aber, nee.
Ich auch nicht. Ich glaube jetzt so im Nachhinein und durch die Ausbildung weiß ich, dass ich so eine erste kleine Idee des Hypnobirthings in meiner ersten Geburt hatte, gar nicht in Form von...
Intuitiv haben wir das wahrscheinlich alle in uns drin.
Genau, es ist nur oft so, dass wir Frauen mittlerweile einfach sehr verkopft sind. Und der Kopf sollte im besten Falle
draußen bleiben.
Zu Hause bleiben, ne?
Ja, genau.
Das ist aber
ich nehme dich auf jeden Fall mit.
Ich würde mal andersrum sagen, du kriegst auf jeden Fall noch ein Kind.
Genau.
Damit du Tessa bei dir haben kannst, weil du einfach als Frau
und
als
Mutter
brauchst du nochmal die Erfahrung. Ja? Das heilt, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Also, aber irgendwie war ich jetzt vorher noch woanders. Du bist ja auch eine maximale Entlastung für den werdenden Vater, für das Paar, weiß gar nicht, was ich noch alles aufzählen will, also für das System.
Im besten Falle ja.
Entlastung oder bist du auch wirst du auch als Konkurrenz manchmal empfunden?
Bislang gar nicht.
Nee, auch von den Vätern
nicht. Gar nicht. Nee. Die sind meistens einfach wirklich dankbar, dass noch jemand mit so viel Zeit im Gepäck, das ist ja auch ein ausschlaggebender Faktor, einfach zusätzlich da ist.
Und jetzt, gibt's. Nee, mach schon mal. Wir sammeln auch die Fragen einfach parallel auf so einem Blog.
Gibt's auch Väter, fällt bei mir gerade so, Väter, die mehr in, oder die überhaupt in ihr Gefühl kommen, weil du als Entlastung da bist?
Also es wäre wünschenswert und schön, würde ich mir gerne auf meine Schulter schreiben.
Ja.
Ja, warum nicht?
Also ist aber noch nicht, kannst jetzt nicht sagen, ja, habe ich schon 10.
Nee, also es ist noch nicht ein Vater auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, Tessa, also.
Nee, ohne sagen.
Ja, das Gefühl geben, klar. Ja, aber es wurde noch nie wirklich jetzt verbalisiert, ne?
Ja.
Nee. Aber einfach so dieses, da ist noch eine, ich nenne es jetzt mal sichere Bank, die einfach auch, also ich bin ja, also mein Thema ist ja vor allem auch in der Arbeit dann, wenn die Väter dabei sind, hands off. Also ich bin dabei und gerade was jetzt den Säugling betrifft und erkläre dann vielleicht das ein oder andere, aber kann dann eben in dem Handling des Vaters natürlich einfach auch positiv bestärken und unterstützen und kommt halt gut an.
So. Klar.
Ne? Und das ist, da habe ich dann schon das Gefühl, dass wenn man dann aus der einen oder anderen Familie geht, dass der Papa dann noch ein bisschen größer geworden ist und sich denkt, jo, ich kann das ja, es ist ja gar nicht so, so ein Hexenwerk.
Süß, also so. Dieses Handling mit dem Säugling,
genau.
Wickeln und einpacken, ja, wie, auspacken.
Ganz genau. Toll, weil auch die, das erinnere ich schon damals, die Hebamme ist ja eigentlich, ich meine, ich habe das damals auch zum ersten Mal gemacht und dann hatte so eine Idee, aber macht man das jetzt so oder so und dann macht der Mann das ganz anders und dann, oh Gott, so. Aber es gibt ja diesen Buchtitel Väter machen es anders und Kinder lieben es. Also den musste ich dann auch erstmal inhalieren und die Hebammen oder Doulas stehen ja auch so ein bisschen dazwischen, als Puffer fast so ein bisschen. Als, ja, du hast eben Entlastung gesagt, aber es ist auch so ein bisschen so ein Puffer, der einfach so viel Selbstvertrauen dann auch schenkt.
Genau. Oder schenken kann, ne?
Schenken kann.
Also viele, finde ich, sind auch wirklich sehr, sehr autark und ich habe das Gefühl, die wissen genau, was sie tun. Mhm. Und das Schöne, was ich wirklich sehr, sehr positiv jetzt so in den letzten Monaten irgendwie beobachten konnte oder in der letzten Zeit, dass die Väter heute einfach nicht mehr so sind wie zum Beispiel die Väter meiner Generation. Also diese,
wie alt bist du, Tessa?
Ich bin 84er Baujahr.
Mhm.
Und ich bin einfach so groß geworden, der Vater ist der Ernährer.
So meinst du, ne? Weil du hast ja auch einen anderen Partner.
Absolut, absolut. Und die Väter sind wirklich sehr nah dran.
Mhm.
Und ganz, also ganz herzlich und ganz, ganz aufgeschlossen auch so mit dem ganzen Umgang.
Mhm.
Öffnen sich für viele Themen. Nicht alle natürlich, ist Ausnahme.
Aber immer mehr.
Aber, nee, genau,
aber also das finde ich super.
Ich finde es auch, wichtig. Also es ist ein Trend zu sehen. So.
Ja, also ne, wir sind ja getrennt, aber nee, nicht aber, sondern und. Wir leben ja Wechselmodell mit den Kindern und das ist auch nicht für mich wegzudenken, weil mein Ex-Mann auch mit so viel Liebe und Herzblut sich von Tag 1 um die Kinder gekümmert hat und auch schon vorher. Das ist auch nicht, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und gibt wahrscheinlich immer mehr.
Genau, wir hatten Roman Geider hier bei uns.
Von Working Dad.
Super schöne Folge, der uns wirklich aufgeklärt hat, wie das auch hormonell mit den Vätern ist, also dass die gleiche Oxytocin-Ausschüttung haben können, wenn sie entsprechend viel Zeit mit den Säuglingen verbringen. So, weil wir natürlich schon vorher sagten, ist jetzt ja bei dir anders. Yeah. Also durch dieses, du hast das Kind nicht ausgetragen, du hast nicht gestillt und so nach dem Motto, stell dich hinten an. Aber der hatte da die eine oder andere wissenschaftliche Erkenntnis, steht eben auch in seinem Buch. Und da war ich kurz ruhig.
Dachte, das glaube ich schon auch. Und gleichzeitig, also das Loslassen durch die Geburt ist, es ist einfach körperlich bei der Frau nochmal was anderes als bei dem Mann. Da spielen andere Komponenten. Ich glaube, ich will das in keinster Weise irgendwie bewerten oder hinten anstellen. Ich glaube, bei Männern läuft dann innerlich eine andere Maschinerie los. Die sind plötzlich die Versorger und haben da Druck und
Ist auch mega scheiße.
Das ist auch, also ne, ich sage nicht, das eine ist schlimmer als das andere. Ganz im Gegenteil, es ist einfach auf, ja, es ist anders.
Ja.
Es ist anders.
Und gerade die Geburt ist ja auch etwas, also die Frau ist einfach nach so einer Geburt wahnsinnig offen.
Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Genau. Und das ist eben auf so vielen Ebenen so empfindsam und so sensibel und fragil, genau, du sagst es. Ist eigentlich ein ganz schöner Ausdruck, fragil. Was der Mann natürlich in der neuen Situation, in der auch er sich finden muss, aber so einfach nicht hat und nie haben wird.
Nee, aber kann man ja auch mal positiv sehen, weil irgendeiner muss ja das Ganze auch schützen und halten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Folge, dass ich das eben so wichtig finde, dass Frauen diesen Schutzraum auch wirklich haben dürfen. Also einmal den sie sich dann selber auch geben, aber eben auch die Rolle des Vaters da drin. Das finde ich enorm wichtig.
Ja.
Und dass das eben nicht beinhaltet, was heute, glaube ich, ganz häufig ist, was du vorhin auch jetzt beschrieben hast, Katinka, dieses jetzt kommen erstmal die ganze Verwandtschaft, dann kommen die ganzen Freundeskreise und was auch immer. Und wir tun so, als wäre nichts. Also Hauptsache, aber wir haben jetzt ein Kind im Säuglingswagen, also in der Wiege, was wir im Kreis fahren. Das ist einfach noch ein viel größeres Thema und diesen Schutzraum finde ich besonders.
Und das ist zum Beispiel etwas, das musste ich auch erst lernen. Also ich hatte, vielleicht um nochmal zurückzukommen auf diese ganz eigene Geschichte, meine erste Tochter kam 8 Wochen zu früh und ich kannte dieses Ding Wochenbett nicht. Das war für mich nicht existent. Die war die
erste. Hat deine Mutter dir auch nicht mitgeteilt?
Nee.
Ist ja auch spannend, ne?
Ja. Also, aber auch sonst niemand. Also, ich finde auch
in deiner Schwangerschaft, auch das Wort fiel gar nicht.
Nein, nie. Niemals.
Waren sie einfach hübsch weiter?
Ja, also, es war ja auch gar nicht anders möglich. Sie war 3 Wochen auf der Intensivstation.
Oh.
Nach 3 Tagen Krankenhaus hieß es dann für mich Adieu und Tschüss. Sie können jeden Tag dann morgens morgens kommen und das Krankenhaus abends wieder verlassen. Ich war Ende 20, ich habe das gar nicht groß hinterfragt, ich habe das einfach gemacht. Ich fand es auch, also ich muss auch jetzt sagen, ich fand es jetzt nicht traumatisch schlimm. Ich bin da gut durch die Zeit durchgekommen. Aber ich habe mich dann, nachdem ich dieses kleine Knäuel nach 3 Wochen aus der Intensivstation abgeholt habe und mit nach Hause nehmen durfte, habe ich mich ja nicht wieder ins Bett gelegt.
Nee.
So, das Leben ging dann halt los mit Baby zu Hause. Und fortan klingelte und rummelte es an allen Ecken und man war einfach wieder das kleine Männchen, was strampelte und einfach so sein Leben neu sortiert hat und einfach angefangen hat, dann mit Kind zu leben.
Wie geht das denn? Muss ich jetzt nochmal fragen. Also wenn du entbindest, dann gehst du nach relativ kurzer Zeit nach Hause ohne das Kind, logischerweise. Mhm. Und dein ganzes System läuft ja weiter auf, ich brauche eine enge Bindung mit meinem Kind, ich will das Kind stillen. Mhm. Also diese ganze natürliche Abfolge, wie war das?
Ging dann eben nur tagsüber. Also ich war ab dem ersten Augenaufschlag, keine Ahnung, morgens zwischen 6 und 7, war ich getrieben von einer Energie, einfach nur ins Krankenhaus zu kommen.
Ja.
Musste natürlich auch in der Zeit, wo ich nicht da war, abpumpen. Habe die Zeit meistens genutzt, um mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, nachts auf der Intensivstation anzurufen und zu fragen, ob alles in Ordnung ist.
Und wahrscheinlich auch reihenweise, also ich erinnere die Zeit vor allem, jetzt waren meine Kinder nicht auf der Intensiv, aber ich habe ja trotzdem nächtelang auf dem Klo gesessen und nur geheult.
Ja klar, das kommt
weil
dann
einfach
auch.
So ein Hormon Cocktail irgendwie kommt, ob Kind da oder nicht. Also man ist ja in so einem.
Und das hatte ich nicht zum Glück.
Das kommt natürlich irgendwie auch noch dazu. Aber sonst war ich einfach davon getrieben, sofort dorthin zu fahren und bei Türschließen des Krankenhauses wieder nach Hause zu fahren. Aber wie gesagt, es war okay. Es war irgendwie nicht so, dass es mich belastet hat in der Phase. Aber deshalb kannte ich dann beim zweiten Kind dieses Thema Wochenbett nicht. Und ich habe noch meine Freundin, die auch dabei war bei der Geburt und dann auch das gynäkologische Endgespräch mit mir gemacht hat in der Klinik. Und die mich kennt und mich wirklich auf den Pott gesetzt hat. Und das, was du eben auch sagtest, also dieses Tessa-Wochenbett,
Du bist im Bett für Wochen. Da weiß ich noch, dass ich schon, also ich habe ihr innerlich den Vogel gezeigt und bin raus, habe das Kind genommen und bin nach Hause gegangen und habe eben genau den Fehler gemacht. Ich bin nicht im Bett geblieben. Und ich glaube, ich habe eine Woche, war ich so ein bisschen immer mal morgens noch ein bisschen länger im Bett und habe dann einfach angefangen, wirklich den Alltag wieder einkehren zu lassen.
Ist die Wohnung renoviert oder wie?
Nee, meine Schwester hat auf Guernsey geheiratet und ich habe ganz viel so Pompons machen müssen und oder machen dürfen. Ich will das ja gar nicht bewerten, das war auch ganz schön, aber es war einfach unfassbar viel. Dann sind wir nach 5 Wochen zu dieser Hochzeit nach Guernsey geflogen und auch da war einfach wahnsinnig viel. Und ich merkte einfach, als wir wiederkamen, weil auch das Baby nicht leicht war, dass ich, also ich hatte einfach eine handfeste Wochenbettdepression.
Ah.
Ja. Ich war einfach nicht mehr imstande, wirklich
aufzustehen und morgens die Zähne zu putzen. Und dieses
Kind einfach halten zu können und fangen zu können mit all seinen Bedürfnissen, was es hatte.
Aber Depression heißt ja auch immer, eben ein Gefühl runterdrücken.
Ja.
Also weißt du das, also kannst du das noch erinnern, was du runtergedrückt hast? Also hat das vielleicht doch mit der Trennung des Kindes zu tun oder mit der...
Das war ja dann die zweite.
Ach, das war die zweite, Entschuldigung,
das war die erste. Nee, das war die zweite. Und wir hatten eine etwas schwierige, einen etwas schwierigen Weg, überhaupt noch zu mehreren Kindern zu kommen. Und eigentlich hieß es aus medizinischer Sicht, da ist nicht viel zu holen und es ist nichts machbar. Und wie dann das Leben manchmal so spielt, man...
In dem Moment, wo man kapituliert.
Genau, passiert es dann doch. Und ich glaube, dass dieser Triggerpunkt oder dieser Depression oder das, was ich versucht habe, irgendwie runterzudrücken, war, dass ich das Gefühl hatte...
Ich kann es gar nicht.
Ich kann es gar nicht annehmen. Dann hat das mit dem Stillen auch nicht geklappt.
Also so eine Mischung aus Erleichterung, Erschöpfung.
Und ich kann es einfach nicht. Ich kann es nicht handeln. Ja. Und ja, das
danke,
war
dass du das sagst.
Eine schwierige Zeit einfach. Und hat mich auch, also war auch nicht einfach so dieses Kind so anzunehmen. Es ist auch immer schwierig, das als Mutter zu sagen, weil... Also,
ja, ich glaube,
ja,
das
aber
geht.
Danke, dass du das sagst.
Danke, dass du es sagst, weil ich glaube, also mir, ich würde sogar sagen, ich habe die Kinder von Sekunden, ich habe die so sehr geliebt, schon im Bauch und mit der Geburt und gleichzeitig das Annehmen der Mutterrolle, ich glaube, da bin ich heute noch im, also an der einen oder anderen Stelle im Kampf und den mit mir selber. So, ich glaube, dass das ganz vielen geht, dass das einfach, du hast das vorhin gesagt, das ist, die Geburt ist so eine Transformation, die ist eben nicht nach dem Wochenbett abgeschlossen.
Nee.
So, und da bereitet einen auch irgendwie jemand drauf vor.
Nee.
Ja, da kommen wir noch zu so einem anderen, eigentlich zu so einem Tabuthema, auch dieses, wie viel Wert ist Muttersein in unserer Gesellschaft und was...
Du wolltest gleich die dritte Folge noch anschließen, ne?
Ja. Also was, welchen Werten laufen wir tatsächlich hinterher?
Ja.
Und unter anderem auf Kosten der eigenen gefühlten Wertlosigkeit, dass wir Mutter werden, Mutter sind, neues Leben schenken, in dem langen Zeitraum auch sehr viel Unterstützung brauchen und so weiter. Also da ist ja wirklich unsere Welt, also unsere westliche Welt völlig auf den Kopf gestellt.
Ja.
Weiß ich nicht, ob deswegen auch vielleicht so Wochenbettdepressionen, deswegen fand ich jetzt total wundervoll, dass du das auch beschrieben hast, was eventuell, weiß man ja mal alles nicht, diese Wochenbettdepression auch ausgelöst hat. Ob das früher gab es andere Themen, die waren dann auch nicht unbedingt gleich da. Aber was ich eben noch sagen wollte, jetzt biege ich nochmal kurz ab. Also ein Gefühl, was mir sehr präsent war damals, dass du das erste Kind liebst du, weil das einfach schon so speziell ist und das erste und so. Muss ich gar nicht weiter ausführen. Und dann bist du mit dem zweiten schwanger und ich weiß ganz genau, dass ich totale Angst hatte, ob ich das weitere Kind genauso lieben kann, ob ich noch genug Liebe übrig habe und wie das dann wird und so. Also jetzt heute würde ich sagen, absurder Gedanke.
Ja.
Aber das war mir total präsent. Also deswegen danke, dass du das nochmal geschildert hast, dass, was für ein Unterschied es sein kann zwischen dem ersten und dem zweiten. Und dein Prozess.
Ja.
Da drin, den du teilst oder den wir alle teilen, in dem, was es immer wieder ist, und es ist nie vergleichbar mit der Schwangerschaft davor oder mit der danach.
Nein.
Sondern im Grunde, um auf den Begriff Transformation zurückzukommen, transformieren wir uns ja ohne Pause.
Ja.
Oder in teilweise schnellen Abfolgen. Und wer begleitet uns da?
Genau. Und es gibt sicherlich Transformationen, die nicht unbedingt begleitet werden müssen. Mhm. Aber ich bin einfach der festen Überzeugung, dass diese Transformation begleitet werden sollte, in welcher Form auch immer. So. Und ich finde auch zum Beispiel, Wochenbett ist keine, für mich ist Wochenbett keine Option. Also es steht ja nirgendwo festgeschrieben, du musst jetzt dein Wochenbett einhalten. Es liegt dir ja frei.
Ja. So.
Ist natürlich auch schön, das kann jeder für sich selber auslegen, aber ich finde, Wochenbett ist keine, ist kein Vielleicht, sondern ein auf jeden Fall. Ausrufezeichen.
Ja, und Wochenbett ist auch keine Krankheit.
Nein.
Das finde ich auch nochmal relevant.
Ja.
Auch da ist unsere Gesellschaft, hat die überhaupt keinen Raum, kein Bild,
Stellenwert.
Kein Stellenwert, nichts. Also ich kenne zumindest nichts, wir können mir alle was ausschreiben.
Aber das wird ja auch nicht thematisiert.
Ist, warum ist das, das sagtest du ganz am Anfang, warum ist das in Holland gang und gäbe und in England offensichtlich auch und hier noch nicht?
Gute Frage. Vielleicht sind da einfach so diese Werte des Dorfes von früher, was durch einfach Globalisierung und Co. So nicht mehr gegeben sein kann, vielleicht aber doch noch nicht so verkümmert, als dass man das Gefühl oder das Bewusstsein dafür hat, dass eben doch dann eine kleine Form des Dorfes, und wenn es nur eine One-Man-Dorf-Nummer ist, einfach doch wichtig ist.
Also sind wir wieder bei dem alten Satz, wir überholen uns alle selber die ganze Zeit.
Ja.
Ich glaube, das ist geschichtlich, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Ist natürlich in unserer Kultur so eine gewisse Härte und Kälte nicht erst seit den Nazis, sondern das war auch schon davor. Wenn ich sagen, gehörte das zum guten Ton, aber so sind wir groß geworden. Also gab auch alle möglichen anderen Richtungen noch, aber zumindest in den letzten, frage mich was, 100 Jahren, ging es darum, im Funktionsmodus
richtig.
Zu sein, nichts zu fühlen. Und das wurde eigentlich gefeiert.
Ja.
Also dann warst du ja auch eine gute Frau.
Richtig.
So, dann bist du da gut durch.
Am Tag, ich erinnere das nach meinem Sohn. Ich traue mich eigentlich, also jetzt heute denkt einer von mir auch oder schämt sich auch irgendwie dafür, ich weiß nicht. Am Tag der Geburt meines Sohnes habe ich meine alte Hose wieder angehabt und zugekriegt. Und ich war da irgendwie auch stolz drauf und fand mich irgendwie auch, also man hat mir die Geburt nicht angesehen. Alle dachten, oh, bist du zu Besuch hier auf der Geburtenstation? Und ich sag so, nee, ich habe gerade ein Kind gekriegt und fand mich irgendwie irrsinnig toll.
Ja.
Im Nachgang würde ich mir am liebsten dafür eine watschen. Ich dachte, boah, wie krass bist du über dich und deine körperlichen Bedürfnisse und das, was da gerade passiert, eigentlich drüber gegangen.
Ja.
Da waren die Amerikaner zum Beispiel auch schon weiter, weil meine Schwester ja in Amerika entbunden hat. Und die hatte in der Zeit, ich nie vergessen, einen Going-Home-Dress.
Ja.
Ich so, was hast du? Also ich habe die Klamotten von meinem Mann getragen.
Und was ist ein Going-Home-Dress?
Ja, also, weil da hast du noch jetzt, du warst nicht das Beispiel dafür, aber nach der Geburt siehst du ja normalerweise nicht aus, direkt wie vor der Schwangerschaft.
Ja.
Sondern da hast du irgendwie noch so ein paar Kilo mit dir dabei. Das heißt, du musst auch eine entsprechende Klamotte haben.
Mhm.
Und bei mir gab es fast keine Schwangerschaftsklamotten. Also habe ich die Sachen von meinem Mann getragen. Und meine Schwester hatte original einen Going-Home-Dress. Der war für dieses, nach Event. Der Entbindung, musst du ja dann nach Hause gehen und dann möchtest du ordentlich aussehen. Also da wolltest du ja nicht im Bademantel gehen.
Das ist doch verrückt.
Ja, ich habe dieses, das werde ich nie vergessen.
Ja.
Ich war Lichtjahre davon entfernt, also, aber jetzt sind wir bei den Klamotten.
Ja, aber auch das spiegelt ja wieder ganz schön wieder, also was ich auch erlebe, dass ich, wenn ich dann frisch in die frisch gebackenen Familien komme, dass ich jedes Mal sage, und ihr duscht bitte nicht, ihr macht euch nicht fertig, ich komme und ihr seid einfach im Bett.
Das hätte ich nicht geschafft damals.
Tja.
Also nicht
das schaffen die wenigsten.
Nee, das würde ich auch heute nicht.
Aber das ist mir, also nicht, dass es mir wichtig ist, aber mir ist es immer wichtig zu sagen, einfach, weil ich möchte kommen, ohne dass
die andere Seite denkt, oh Gott, ich muss jetzt aufstehen, weil Tessa kommt in einer halben Stunde.
Noch mehr
und ich habe noch ein, genau. Das möchte ich ja auf jeden Fall vermeiden.
Also, und machst du das dann zum Beispiel, also stelle ich mir jetzt auch gerade ganz furchtbar schön vor, dass du die Frauen badest?
Das kann man machen, ja. Es gibt ganz
und denen die Haare wäschst oder so. Klar. Also Gott, da gibt es auch so viele Filmszenen, wo ich auch im Strahl geheult habe.
Ja. Also es gibt ganz wunderschöne, auch so fast ritualisierte ja. Geschichten, die man machen kann, mhm. wenn es die Frau zulässt.
Mhm. Zum Beispiel?
Es gibt so ein Heilungsbad, dass wenn zum Beispiel die Geburt ein wenig traumatisch verlaufen ist, aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass es vielleicht zum Ende hin ein bisschen schwierig wurde oder aber auch es zu einem Kaiserschnitt kam, dann kann man dieses Gefühl der Geburt wieder hochholen. Und dazu macht man eben den Raum, in dem die Frau, die Wöchnerin liegt, ganz richtet man schön her, macht schönes Licht, sorgt vielleicht für ganz schöne Klänge um sie herum und badet dann entweder in Anwesenheit ihrer oder eben in einem anderen Raum den Säugling. Mhm. Die Frau ist nackt im Bett und legt dann diesen nassen Säugling direkt kommend aus dem Heilungsbad sozusagen auf die Brust, auf die nackte Brust der Frau, mummelt die dann ganz dick ein in Tücher, gibt vielleicht noch so ein bisschen Körperdruck links, rechts und verlässt dann den Raum und lässt die zwei, oder auch wenn der Papa Lust hat, dabei zu sein, verlässt dann den Raum für dieses irre Maß an Intimität.
Naja, für so ein Heilungsritual, ne?
Genau.
Also dieses dem ganzen System, ja, ich fange schon wieder an, dem ganzen System die Tür wieder aufmachen von, ist, ja. Dass die Körpererinnerung heilen kann.
Genau.
Es geht übrigens genau. auch so.
Ja, also da hat man verschiedene Möglichkeiten. Es ist immer so ein bisschen, kommt so ein bisschen drauf an, was die Frau zulässt und wie empfänglich sie ist für solche ritualisierte Momente.
Mhm. Aber ich würde dir jetzt zugestehen, dass du ein sehr feines Gefühl dafür hast.
Ja, meistens schon.
Was war denn das Schönste? Gibt es überhaupt was?
Oh, das ist ganz schwierig zu benennen. Es ist einfach immer wieder unfassbar schön zu sehen und zu spüren, wie gut ich jemanden tue.
Mhm.
Also wie gut ich in meiner Rolle als Doula oder Mütterpflegerin anderen tun kann.
Das und was heilt das in dir? Ich habe natürlich schon wieder eine Idee.
Tja, wahrscheinlich viel.
Hm. Also kommt mir schon die Geschichte vom Anfang.
Na klar.
Wieder. Wahnsinn. Also so schön, dass du das sagst.
Ja, also
aber
ich glaube, das
so einen schönen
naja,
Raum
auch,
hier.
Also das glaube ich schaffen die wenigsten an, jetzt benannt oder nicht benannt oder bewusst oder unbewusst, an die Urwunde, in Anführungszeichen, ranzukommen und die zu heilen im eigenen Sein. Also da so einen Kreislauf draus zu machen. Ja. Und du verkörperst das ja, das, was ich ganz am Anfang sagte. Mhm. Du verkörperst schön, ja. das. So, das ist einfach total stimmig. Ja, das schaffen sehr, sehr, sehr wenige.
Ja. Aber positiv gesehen immer mehr.
Ja,
ja,
absolut.
So, und du machst den Raum dafür auf.
Hier ich gebe jetzt zumindest grade. Mein Bestes.
Ja, aber hier auch bei uns.
Bei euch,
wir haben
ja,
immer
absolut.
Ein paar tausend Hörer und Hörerinnen. Ja. Also ich wünsche mir sehr, dass die Männer nicht abgeschaltet haben, weil das ist wirklich, da sind ganz viele Schätze
definitiv.
Drin. Und da kann ganz viel heilen von dem, wie eben auch Männer heute und über die Jahre zu Vätern geworden sind und was sich da noch verändern mag.
Und kann.
Mhm.
Absolut, ja.
Ich habe noch mal so ein paar organisatorische Fragen. Also als du vorhin sagtest, du machst Kurse und du gehst ins Krankenhaus und du machst Wochenbett, dachte ich so, okay, wie viele Angestellte hast du, die das mit dir machen?
Ja.
Wie kriegst du das unter einen Hut? Wie teilst du das auf neben deinem eigenen Muttersein? Also dich da nicht zu verlieren. Vielleicht angefangen mit der Frage und dann interessiert mich gleich nochmal, wie funktioniert das überhaupt so mit Krankenkasse und solchen Geschichten.
Ja.
Finde ich auch noch ein ganz relevantes Thema.
Also ich habe, um es ganz platt zu sagen, für mich ausgeschrieben eine Kernarbeitszeit, die beginnt um 8 und sie endet um spätestens 15 Uhr. Und in dieser Zeit versuche ich, mein Bestmöglichstes zu geben und an den Ecken und Enden da sein zu können, wo man mich braucht. Die Kurse habe ich an einem Tag gebündelt, wo ich dann sozusagen auch nichts anderes machen kann. Hier und da kann ich noch mal einen kurzen Hausbesuch einschieben, aber eigentlich ist so dieser eine Tag Kurstag.
Nochmal kurz, in den Kurstag kommen die werdenden Mütter oder unterrichtest du
mit Baby?
Mit Baby.
Ich mit Baby oder auch dieses Doula-Sein?
Nee, also der Kurstag, da habe ich am Vormittag bis Mittag Babykurse, also Elternkurse.
Ja, okay.
Und am Abend die Hypnobirthing-Kurse. Genau. Und das, also diese Lücke dann dazwischen, ermöglicht mir dann wieder einfach das Dasein für meine Familie, für meine Kinder. Und wenn mein Mann dann abends nach Hause kommt, gibt es ein Handshake und ich fahre in die Hebammenpraxis und mache dann da noch den Abendkurs, den Hypnobirthing-Kurs.
Aber nicht jeden Tag?
Nein, das ist einmal die Woche.
Ja.
Man kann die Hypnobirthing-Kurse auch für den privaten Raum nutzen, also dass ich dann zu jemandem nach Hause komme. Das mache ich auch. Das wäre dann nochmal ein oder zwei Abende in der Woche dazu. Aber das ist eher Ausnahme. Genau, genauso wie die Babymassagekurse, die kann man auch privat buchen. Die sind dann mal am Wochenende.
Wo hast du eine Website oder?
Ja.
Wie,
sehr schön.
Kleiner Shoutout.
Dankeschön. Tessalütten.de.
Alles in einem Wort.
Alles in einem und Lütten mit UE.
Genau, also Tessa mit SS und dann LUETTEN.
Genau, richtig. .de.
Und du bist selbstverständlich hier in Hamburg.
Richtig.
Eppendorf, Hohe Luft.
Genau.
Ist deine Hut, wo ich dich seit Jahren.
Stadtteil,
ja,
ich finde.
Wo ich dich seit Jahren rumstromern sehe durch die Straßen.
Aber das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das wird es ja im ganzen Land geben.
Das gibt es im ganzen Land,
Das Doula, das kannte ich jetzt auch von meiner Schwester. Also in Berlin ist das, glaube ich, noch verbreiteter.
Ja.
Also fühlte sich zumindest so an. Für die war das jetzt ganz. Also da ist auch irrsinnig, wie viel jetzt in 7 Jahren jetzt zwischen ihrer Tochter und meiner Tochter passiert ist.
Ja.
Auch nicht nur in Sachen, wie sind die Kinderwagen jetzt, wie sind die Babyschalen jetzt. Ja, also ich kann meins alles eigentlich wegschmeißen, weil das ist jetzt quasi alles alt.
Ja, und fast gefährlich.
Ja, fast gefährlich. Bis hin zu, also Essen, also die fängt jetzt an mit Beikost und das geht dann nicht mehr so. Ich habe damals, was habe ich alles vorgekocht und einvakuumiert und jetzt geht das aber alles mit, ich weiß nicht, wie heißt das, wenn die Stückchen
Let
so.
Let weaning.
Genau, die sollen
also. What?
Let weaning.
Oh nee.
Also jetzt wird das Essen direkt gereicht in der Ursprungsform, also natürlich durchgekocht. Und die sollen, also meine Schwester schickt täglich Fotos, wie dieses Baby eigentlich nicht nur sich selbst so zerstört, sondern die gesamte Küche. Ich weiß nicht, wo überall diese Sachen kleben.
Ja.
Gab es bei uns auch, aber in einer anderen Form.
Ja.
Also jetzt
ein bisschen abgeschweift. Das ist auch nochmal eine Folge. Ich verstehe überhaupt nicht, wovon wir reden. Ich höre nur gerade Steg zum Stillen. Aber
also in Berlin, ich wollte nur sagen, in Berlin und in anderen Städten gibt es das selbstverständlich auch und teilweise noch sehr viel weiter. Gefühlt als hier in Hamburg-Eppendorf, wo wir alle noch irgendwie klassisch in der Rolle sind. Wir müssen das alles selber wuppen und am nächsten Tag in die Hose passen.
Was ist denn in Österreich und in der Schweiz? Wie ist da?
Weil gute
wir
Frage.
Auch da viele Hörerinnen.
Gute Frage. Bin ich ehrlich gesagt überfragt.
Okay, aber das müssen die Leute dann googeln.
Ja.
Gibt ja jetzt einen Impuls dazu. Wie ist es denn, also jetzt angenommen, rein hypothetisch, da kommt jetzt ein Kind.
Ja.
Ich werde auf dich aufmerksam, natürlich über den Podcast Gefühlsecht.
Auf jeden Fall.
So, und schaue jetzt auf deiner Website, komm zu dir, sehe die Kurse. Das ist wahrscheinlich ganz normal, wie man auch einen Yogakurs bucht, bucht man auch deine Kurse.
Genau.
Und jetzt habe ich aber das Gefühl, okay, das könnte irgendwie helfen, wenn ich das Kind bekomme, dass du mit dabei bist, dass du mich danach betreust. Habe ich da jetzt horrende Summen auf der Payroll, sag ich mal? Ist das sowas wie eine Beleghebamme? Zahlt das die Krankenkasse?
Wenn ja, welche?
Wenn ja, welche? Muss ich mich noch ummelden? Du siehst, there's so many, many questions.
Yes. Also, die Arbeit als Doula ist eine Privatleistung. Und da ist es abhängig von Doula zu Doula, was für Pakete sie anbietet. Und auch da hat man eine Preisrange, die aber ungefähr immer sich im gleichen Maß abspielt. Also zumindest ist es mir noch nicht unter, ich nenne es jetzt mal Kolleginnen, vorgekommen, dass jemand für eine Geburtsbegleitung 250 Euro auf die Karte schreibt und jemand anderes 3.800. Also es ist irgendwie immer im gleichen Bereich. Und meistens liegt es, ich werfe es jetzt einfach mal so in den Raum zwischen, also jetzt für eine reine Geburtsbegleitung, das hat meistens ein, zwei Vortreffen, dann eben diese Rufbereitschaft 10 Tage vor und 10 Tage nach ET, plus eben die Geburt. Und das ist auch ein Stadium, den die Frau dann entscheidet. Also wenn die Frau sagt, pass auf, Tessa, ich hätte dich jetzt einfach gerne an meiner Seite, komm bitte, dann liegt es nicht an mir zu sagen, nö, ich glaube, das ist noch nicht so wichtig. Ich schlafe lieber noch mal 3 Stunden, ich komme dann. So, ja. Ich komme dann. Und wenn dann die Geburt noch 12, 18, 36 Stunden dauert, dann dauert sie so lange. Aber ich bin da. Und dann ist es meistens noch ein Treffen danach. Das ist so ein klassisches Geburtspaket, sage ich jetzt mal. Und das liegt bei den meisten so angefangen bei 700 Euro hin zu 1,5.
Das ist ja eigentlich absurd. Also Entschuldigung, dass ich das so sage.
Ja.
Du bist 10 Tage rufbereit, machst die Geburt, die jetzt
zwischen
drei Tagen und bis danach auch nochmal 10 Tage rufbereit und kriegst dafür irgendwie 700 bis 1500 Euro. Das ist schon
Schmerzensgeld.
Wobei man sagen muss, es gibt Studien, die belegen, dass die Geburt mit einer Doula sehr viel schneller vonstatten geht.
Aber so weit sind wir wahrscheinlich noch nicht, ne? Dass das auch eine Krankenkasse irgendwann übernimmt. Nein. Das wird ja noch 1.000 bis 4.000 Jahre dann dauern, bis das in unseren Systemen
angekommen überhaupt
und durchgesickert ist.
Also das Thema der Beleghebamme ist ja mehr oder weniger schon fast ausgestorben. Also wie viele Beleghebammen gibt es noch? Eine Beleghebamme zu bekommen ist so gut wie unmöglich.
Das heißt nur private kriegst du, oder?
Beleghebamme heißt, dass du jemanden mit zur Geburt bringst. Ich glaube, viele Krankenhäuser.
Ach so, das ist eine Beleghebamme.
Also viele Krankenhäuser erlauben das auch gar nicht mehr. Jetzt sagtest du vorhin auch, dass unter Corona, also du darfst eigentlich gar nicht mit, es sei denn, es ist eine alleinstehende Frau, die das Kind bekommt, weil nur noch eine Person mit in den Kreißsaal darf.
Da gibt es sicherlich auch in dem ein oder anderen Krankenhaus Grauzonen. Wenn man das jetzt mal wenn man sich einfach mal so diesen Stand anguckt, dann ist natürlich einfach eine personelle Begleitung unter dieser, ich nenne es jetzt mal Ausnahmesituation, ein extremer Benefit für den Verlauf und für das gesamte Mindset
Rückblickend, ich hätte dich für das halbe Jahr durchgebucht.
Und ich hatte zum Beispiel bei meiner ersten Geburt eine Beleghebamme. Und das meinte ich vorhin mit, das hatte meine Gynäkologin, hatte mir das tollerweise geraten und hatte mir auch eine empfohlen. Und das passte wie Arsch auf Eimer. Entschuldigung.
Ja, gut.
Und das war auch, glaube ich, meine erste Berührung, ohne es zu wissen, mit dem Thema Hypnobirthing. Weil auch ich bin ein absoluter Kontrolletti. Und ich hätte aus meiner Sicht allen Grund gehabt zu sagen, ich bin hier im Kreißsaal, es ist 8 Wochen zu früh und bei mir gehen gerade alle Lampen aus, weil ich einfach nur Schiss habe. Der Kreißsaal war voll, das war ja keine normale Geburtssituation. Ich hatte, ich weiß nicht, Kinderärzte, Kinderkrankenschwester, es war ja alles, die standen mit allen möglichen Geräten bereit.
Die blanke Panik da in dem Laden.
Eigentlich hätte ich es haben können, aber in dem Moment, als meine Beleghebamme reinkam, habe ich einfach gemerkt,
ich
konnte abgeben. Und es war eine unfassbar schöne Reise ins Leben mit diesem Kind zusammen. Es war unfassbar. Obwohl es 8 Wochen zu früh war. Und obwohl sie danach nicht bei mir auf der Brust gelandet ist. Und obwohl sie danach im Bettchen lag und sofort weggeschoben wurde.
Mhm. Toll.
Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es einfach ist, diesen Support Frauen geben zu können. Mhm. Und einfach so da zu sein. Ja.
Ah, du füllst da echt einen Mangel auf, der, also das Loch ist groß.
Ja.
Aber wie wundervoll, dass du da bist. Also ich wünsche dir auch wirklich, dass das, also sowieso wirst du genug zu tun haben, da bin ich mir total sicher, aber dass du auch sehr viel in die Waagschale zurückbekommst, also weil es ist vollständig unterbezahlt.
Ja.
Und ich, ja, ist einfach super schön, dass wir jetzt hier zusammen mit dir sitzen durften, um dem mehr Raum zu geben.
Ja. Also wenn ich da einmal kurz auch mit reinspringen darf, das Thema Hebamme war ist ja seit 2,5 Jahren eigentlich, dass wir da über Gynäkologie, Hebamme, also all diese Themen und sie sind irgendwie, also es findet sich dann keine Gynäkologin, es findet sich keine Hebamme, also danke, dass du auch den Mut hattest, dich hier reinzuwerfen, weil da glaube ich, gibt es auch noch viel Diskrepanz, zumindest ist das das, was wir von Gynäkologen viel gehört haben, die dann eine Kassenzulassung haben und dann nicht offen sprechen wollen, also da gibt es schon wirklich noch viel, viel Arbeit. Ich habe heute Morgen so schön meditiert und der Mantrasatz war I am here and I care.
Schön.
Wie können wir, was Sarah brauchst Blondin. Du? Ja, natürlich Sarah Blondin. Was denkst du denn?
Denkst du, hä? Danke,
schon mal dazu meditiert. 6 Minuten oder 16 Minuten Fassung?
Mach so. Entschuldigung.
Was brauchst du? Was ist die Leistung, die du, willst du deine Babykurse voll haben? Willst du die Wochenbett? So, was sind für alle die, die gerade ein Baby im Bauch haben und sagen, boah, ich habe da auf jeden Fall Bedarf. Was brauchst du?
Ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Ich brauche, also wenn wir jetzt die Fakten sozusagen einfach auf den Tisch legen, ich brauche einfach eine direkte Ansprache. Mhm. Ich muss wissen, was von mir gewünscht wird.
Mhm.
Ich finde es schwierig, irgendwo reinzukommen, wo ich eigentlich das Gefühl habe,
ich störe.
So. Mhm. Also auch da biete ich natürlich Dinge an, aber für mich ist es einfach immer unfassbar schön, wenn ich einfach im Vorfeld so ein bisschen fühlen kann, was ich von mir geben kann und was ich vielleicht auch einfach noch so ein bisschen zurücklasse.
Mhm.
Und viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Also ich brauche so diese direkte Ansprache und das ehrlich und offen sein. Also weil es bringt mir nichts, für jemanden da sein zu wollen, der aus welchem Grund auch immer merkt, er kann sich mir nicht öffnen.
Mhm.
Und ich bin in dem Moment dann eher jemand, der vielleicht störend in diese kleine Einigkeit.
Also die Belastung und nicht die Entlastung.
Genau, genau.
Aber da sind wir wieder bei einem deiner frühen Themen. Und auch dafür brauchst du wahrscheinlich genau das und machst das.
Ja.
Weil wenn du in eine Familie kommst, die noch nicht so weit ist, aus welchen Gründen auch immer, und die dich dennoch gebucht haben, hat dieses Gefühl der Ablehnung ziemlich sicher gar nichts mit dir zu tun.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Und dafür machen wir ja diese ganzen Sachen.
Richtig. Und dafür gibt es auch immer, also mir ist es immer wichtig, dass ich Familien mindestens ein- oder zweimal vorher treffe und kennenlerne. Und ich sage dann auch ganz ehrlich, es ist keine einseitige Entscheidung. Ich muss auch ein gutes Gefühl haben.
Ah, schön, ja.
Weil wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht und das ist ein Rahmen, in dem ich auch einfach nicht das geben kann, was ich kann. Und durch den Job weiß ich endlich, dass ich was kann, dann ist das nicht so richtig, also dann hilft es niemandem.
Schön, dass du das noch als Beispiel nennst. Dieses, wenn du keinen Fuß in die Tür kriegst, hörst du auf, dich anzustrengen.
Ja.
Oder irgendwo hinzugehen, wo du immer an so eine Betonwand gehst.
Genau.
Das musst du ja nicht mehr.
Nee.
Sehr cool. Ha, Gott, Wahnsinn.
Viel Stoff.
Viel Stoff.
Und irgendwie gäbe es noch unfassbar viel zu sagen.
Ja, du kommst auch bestimmt noch mal.
Genau, wir kommen noch mal drauf zurück, weil das waren jetzt wirklich irgendwie total tolle, reiche Momente. Also ich habe jetzt nicht durchgeheult, aber
boah, viel für viel. Deine Verhältnisse.
Ja, ist auch schön, finde ich auch gut. Jetzt würde ich einmal noch die Überleitung machen, weil ich über den Wert, weil darüber haben wir auch gesprochen. Mhm. Und wir haben einen neuen Sponsor für unseren Podcast. Und das wird jetzt schön, weil ihr kennt den alle, unser neuer Sponsor. Wir sind es nämlich selber. Wir fangen bei uns an. Und wir haben auch Lust, dass jemand anders unser Sponsor wird. Haben wir auch schon angefangen. Aber jetzt fangen wir mal mit uns an. Wir haben ein Konto bei PayPal und haben den Titel jetzt mal Donation for Inspiration, weil uns ja wirklich zauberhaft so viele schreiben aus dem In- und Ausland, dass wir sie so inspirieren und dass wir, und das Lob geht jetzt an dich, dass wir eben so inspirierende Gäste haben, dass die Leute ganz viel mitnehmen. Das wird auch das heute so toll sein. Und deswegen könnt ihr auf das Konto, wie heißt das, bei PayPal?
Ich glaube, es ist paypal.me und dann / gefühlsecht.
Genau.
Wird dann aber angezeigt auch.
Haben wir das eigentlich bei Instagram da?
Haben wir auch, packen wir da auch rein. Steht auch oben bei Instagram in unser Bio drin.
Genau.
Mit einem Link. Ich glaube, es kam so ein bisschen aus der Ecke, was zum Beispiel bei Inside Timer, wo wir meditieren. Da kannst du ja dann auch 2 Euro, 1 Euro, 5 Euro, 50 Euro, was auch immer geben. Und es hilft uns natürlich total, dass wir nicht jeden Monat seit 2,5 Jahren das Ganze selber stemmen.
Jede Woche
eine neue Folge. Sondern eben auch dann mal sagen können, okay, wir fahren jetzt mal nach Berlin und weil wir eben die und die fürs Mikro haben wollen oder auch nicht. Ja, das ist eine schöne. Und tatsächlich an dem Tag, als wir das, war total schön, ja, am Tag, als wir das veröffentlicht haben, ich glaube vor 1-2 Wochen auf Instagram, mit großer Überwindung auch, kamen direkt, Männer, Frauen, keine Ahnung, haben geschrieben, haben überwiesen, haben auch, ich war völlig geflasht, 150 Euro Beträge überwiesen. Und ich dachte so, wow,
ist das toll.
Das ist so schön, dass das nicht, ich sag mal, wir sitzen hier und reden das Ganze rein ins Mikro und das geht dann raus in die Welt und da ist Resonanz auf Instagram, wir kommen in die Kommentare, da passiert ganz viel, aber die Art von Wertschätzung auf der monetären Ebene dafür zu bekommen, ist einfach nochmal ganz, ganz, ganz toll.
Absolut.
Also wünsche ich dir auch, deswegen war das schön, dass wir darüber nochmal gesprochen haben, was du alles kannst, leistest und aus so einer wundervollen Leichtigkeit und Herzenswärme weitergeben willst.
Danke.
Und ich wünsche dir ganz viel Ausgleich.
Vielen Dank. Hat mich sehr berührt hier mit euch.
Ja,
ganz schöne Runde.
Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Also wir sind wieder reich beschenkt.
Schön.
Ja, andere müssen dienstags von 12:30 bis 12:30 irgendwelche anstrengenden Jobs machen. Das ist ja auch alles fein, aber wir dürfen.
Die muss ja auch jemand machen.
Ja, aber wir dürfen das machen und sind da beglückt. Jetzt befeuern wir. Was möchtest du befeuern, liebe Tessa?
Ich möchte befeuern den Mut von Frauen, mehr für sich einzustehen und das zu tun, wofür sie brennen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Schön.
Sehr schön.
Fuck. Schön.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Tessa Lütten, dass sich unsere Wege gekreuzt haben vor der Haustür.
Ja,
das war kein Zufall.
Dass wir ins Gespräch gekommen sind.
Ich danke euch.
Vielen, vielen Dank.